Zuhörer auf dem Fantasy Channel. Mein Name ist Rina Larv und ich bin auch heute wieder eure literarische Begleitung durch die Welten. Heute lese ich wieder einmal exklusiv von Alicia Bionda ausgewählte Mystery Stories aus der von ihr herausgegebenen Anthologie Dark Ladies 2, die im Fabilon Verlag erschienen ist. Alle Infos zum Buch, zur Herausgeberin, dem Verlag und den Autoren findet ihr im Archiv unseres Senders. Beginnen wir mit Arthur Gordon Wolfe, Das Fest der grauen Mondin.
Hafen voraus, Themiskira in Sicht!
Die aufgeregte Stimme des Bootsjungen riss Telamon aus seinen Tagträumen. Er beschattete seine Augen mit der Hand und spähte in Richtung Bug. Augenblicklich durchschnitt der Fluss ein kleineres Vorgebirge, dessen Ränder sanft in üppigen Wiesen, Obsthainen und Hirsefeldern ausliefen. Etwa 8 Stadien voraus verbreitete sich der Thermodon jedoch plötzlich zu einer weiten Lagune. Weiße Segel blitzten in der Sonne. Hinter ihnen erkannte Telamon ein Gewirr aus Häusern und Türmen, das sich auf kleineren Hügeln bis in eine weite Ebene am Horizont verstreute. Der helle Marmor mehrerer prachtvoller Tempel konkurrierte mit den strahlenden Segeln im Hafen. Eine Hand legte sich auf seine Schulter.
»Beeindruckend, nicht wahr?«
Iolaos bartloses Gesicht grinste ihn an. Telamon nickte. »Die Geschichten, die man sich über Themiskira erzählt, sind wahrlich nicht übertrieben. Hätte die Stadt noch keinen Namen, so würde ich sie neu Athen taufen.
Und der Marmor ihrer Häuser scheint weißer zu sein als auf den Hügeln Attikas«,
schwärmte Iolaos.
»Weitaus erstaunlicher aber ist, dass kein männlicher Architekt, Steinmetz, Zimmermann oder Maurer jemals Hand daran gelegt hat. Die Stadt wurde alleine von Frauen errichtet.«
Telamons Blick verlor sich in der prachtvollen Szenerie, deren filigrane Ästhetik nun immer deutlicher hervortrat. Wie eine Braut warf die Stadt Schleier um Schleier ab, um sich ihren Besuchern schließlich in vollendeter Schönheit zu präsentieren.
»Die Stadt der Amazonen«, Telamons Worte waren kaum mehr als ein ehrfürchtiges Flüstern.
Lachend wies Iolaos am mächtigen Rahmast vorbei nach vorn.
»Komm, lass uns hinüber zu den anderen gehen. Herakles schnauft sich ja schon wie der erymantische Eber vor Ungeduld.«
Als die beiden Passagiere über die Mittelplanken in Richtung Bug schlenderten, erkannte Telamon nun Pferde und Rinderherden, die friedlich zu beiden Seiten des Ufers grasten. Bewacht wurden die Tiere von einzelnen Hirtinnen mit jeweils 2 oder 3 Hunden. Kurze, hohe Kommandopfiffe erfüllten die Luft, wie das Zwitschern exotischer Vögel. Einige Amazonen versahen ihren Wachdienst auch auf dem Rücken prächtiger Pferde. Zuweilen jagten Ross und Reiterin in gestrecktem Galopp über die Anhöhen, wobei Mähne und Haar wie matt glänzende Feuerschweife im Wind wirbelten. Es war ein geradezu berauschender Anblick. Telamon verstand nun, warum diese Frauen einen derart furchteinflößenden Ruf genossen. Nicht einmal die besten thrakischen Reiter wussten so geschickt mit ihren Pferden umzugehen. Wie weibliche Zentauren verschmolzen die Amazonen förmlich mit ihren Tieren. Herakles befand sich zusammen mit Peleus von Iolkos, Alkeos, Stehanelos und Sakis von Thera am Vordersteven. Der hünenhafte Anführer hatte sich fast vollkommen auf dem Bugsprit ausgestreckt und bildete so eine weitere gischtumtoste Galionsfigur.
»Wir kommen!« schrie er, mühelos die Pfiffe der Hirtinnen übertönend. »Hört ihr? Herakles ist hier. Verbreitet die Kunde überall. Hippolyte soll schon unser Lager bereiten, und sie soll dafür Sorge tragen, dass unser Wein nicht zu wässrig und das Fleisch nicht zu zäh ist.«
Sein tiefes Lachen dröhnte wie ein Gewitter über den Thermodon.
»Empfangt uns wohl, sonst lasse ich eure Königin mit den Pferdchen des Diomedes spielen.«
Nun stimmten auch seine Gefährten in das Lachen mit ein. Telamons Lippen verzogen sich jedoch nur zu einem Lächeln. Die menschenfressenden Rosse des Diomedes mochten grausige Kreaturen sein, er hätte allerdings keine einzige Drachme auf den Ausgang eines solchen Spiels gesetzt. Der Erfolg dieses Frauenstaates beruhte nicht zuletzt auch darauf, dass er von seinen Gegnern meist unterschätzt wurde. Das fremde Schiff und die lautstarken Ankündigungen ihres Anführers waren nicht unbemerkt geblieben. Als die Eudora schließlich im Hafen vor Anker ging, wurde die Mannschaft bereits von etwa 2 Dutzend Amazonen am Pier erwartet. Telamon stellte zu seiner Verwunderung fest, dass kaum eine der Frauen Waffen trug. Nur 2 von ihnen hielten hölzerne Lanzen, an deren Ende eiserne, zum Himmel geöffnete Halbmonde befestigt waren. Das Sonnenlicht fing sich in den scharf geschliffenen Kanten der Doppelsicheln und blendete die Männer. Der Kapitän ließ eine Planke herab, und wenig später betrat eine 7-köpfige Delegation das Schiff. Die Frauen trugen weiße Chitons, die mit kunstvoll verzierten Gürteln in der Hüfte gerafft wurden. Die dünnen Stoffe waren jeweils über beide Schultern drapiert, ein eindeutiges Zeichen für die Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Trägerinnen. Ihr meist dunkles Haar war kunstvoll nach oben gesteckt und mit Blumen und goldenen Spangen verziert. Alle trugen kothurne, wadenhohe geschnürte Jagdstiefel, die die ohnehin schon hochgewachsenen Frauen noch größer erscheinen ließen. Eine schwarzhaarige Amazona trat vor Herakles und schmückte sein Haupt mit einem Kranze aus Wildblüten. »Seid uns gegrüßt, edler Herr«, sagte sie. »Mein Name ist Kiduima, und ich darf euch und eure Mannen im Namen meiner Königin Hippolyte auf das Herzlichste in Themiskira willkommen heißen.« Kiduimas Begleiterinnen traten nun vor und schmückten auch die übrigen Männer mit Kränzen. »Beinahe wie auf Hawaii«, dachte Telamon. Er stutzte plötzlich. Was bedeutete Hawaii? Wieso kam ihm gerade jetzt dieser merkwürdige Name in den Sinn? Als auch ihm eine Schönheit mit kastanienfarbenem Haar den Begrüßungskranz aufsetzte, flüsterte sie ihm etwas ins Ohr. Er achtete aber kaum auf die Worte. Zu sehr war er vom Anblick ihrer vollen Brüste fasziniert, die sich fast unverhüllt im Ausschnitt des luftigen Chitons zeigten. Die Sage von der grausigen Sitte der Amazonen, ihren Töchtern schon kurz nach der Geburt die rechte Brust auszubrennen, damit diese beim Gebrauch des Bogens oder des Schwertes nicht im Wege sei, war demnach ausgemachter Unsinn. »Essen kommen!« drang es bruchstückhaft an sein Ohr. »Was?« fragte Telamon verwirrt. »Ich verstehe nicht.« Die junge Amazone trat einen halben Schritt zurück und blickte ihn lächelnd an. »Eure Mutter«, erklärte sie. »Ihr sollt zum Essen kommen. Sie hat bereits 3-mal nach euch gerufen. Wenn ihr nicht sofort runterkommt, ist der ganze Hackbraten kalt.« Es dauerte 3 Herzschläge, bis Telamon den Sinn der Worte begriff. »Gerade jetzt«, dachte er missmutig. Seine Mutter hatte wirklich ein besonders feines Gespür für das richtige Timing. »Verdammt«, entfuhr es ihm ungewollt laut. Doch bevor sich seine Weggefährten neugierig zu ihm umdrehen konnten, sprach er das magische Codewort. »Obelix!« Die Amazonen und Griechen verschwanden, und mit ihnen der Hafen und die Stadt. Vollkommene Schwärze umfing ihn. Er nahm die Holoray-Ban vom Kopf und blinzelte verkniffen in das grelle Kunstlicht seines Zimmers. »Gerade jetzt«, murmelte er kopfschüttelnd. »Immer dann, wenn es spannend wird. Verdammt, verdammt, verdammt!« Er blickte an sich hinab und stieß einen weiteren Seufzer aus. Wie gut hatte es sich doch angefühlt, in der Haut eines schlanken, muskulösen Athleten zu stecken. Nun spürte er wieder die träge Masse seines realen Körpers. Der dünne Stoff des Data-Coveralls wurde durch seinen Bauch auf schon groteske Weise ausgebeult. »Obelix ist wirklich ein passendes Codewort«, dachte er. Wie der stämmige Gallier war auch er eine Witzfigur, nur leider verfügte er nicht über vergleichbare Zauberkräfte. Telamon hieß im wahren Leben Peter Jaden Hollis. Er war 37 Jahre alt, hatte mindestens 40 Kilo Übergewicht und wohnte noch immer in einer kleinen Dachmansarde im Haus seiner Mutter. Außer Computerspielen begeisterte er sich noch für die Geschichte der Antike. Vor allem die alten Griechen hatten es ihm angetan. Mit virtuellen Spielen wie Troja Warriors oder die Odyssee gelang es Peter, beide Interessengebiete miteinander zu verknüpfen. Zudem zog er die virtuellen Welten dem eintönigen und deprimierenden Alltag vor. Auf den Festungsanlagen von Troja oder an Bord eines Kriegsschiffes machte sich niemand über ihn lustig.
Piti!«
kreischte es plötzlich aus dem Intercom an der Tür. Auf dem kleinen Bildschirm darunter erschien das genervte Gesicht seiner Mutter.
»Wenn du nicht sofort runterkommst, wandert der Hackbraten in den Müllschlucker.«
»Ich komme ja«, brummte Peter und verkniff sich ein abschließendes »Verdammt«.
Sehnsuchtsvoll fiel sein Blick auf das Cover des VR-Adventures. Zwei schlanke, leicht geschürzte Mädchen mit Bogen und Schwert posierten lasziv vor der Kulisse einiger dorischer Säulen. Über ihnen prangte in breiten, goldenen Lettern die Überschrift »Herakles im Reich der Amazonen«. Das wirklich Interessante stand allerdings auf der Rückseite der Hülle. Nur für Erwachsene. Erleben Sie hautnah die gefährlichen Reisen des Helden Herakles und lassen Sie sich verführen von den schönsten und wildesten Frauen der Antike. Ein erotisches Abenteuer der Sonderklasse erwartet Sie. Haben Sie den Mut, sich den Amazonen zu stellen? Und ob er den hatte, wäre da nur nicht seine Mutter mit ihrem vermaledeiten Hackbraten. Wie es für einen tragischen Helden typisch war, ergab sich Peter in sein Schicksal und schlurfte hinunter zur Küche. Als der verhinderte Abenteurer und Hasardeur endlich wieder seine Mansarde betreten konnte, waren mehr als 2 Stunden vergangen. 4 Portionen Hackbraten mit gestampften Kartoffeln, Röstzwiebeln und Zuckermais lagen schwer in seinem Magen. Ein Held wie Telamon konnte darauf allerdings keine Rücksicht nehmen. Ächzend schlurfte er zu seiner Anlage, atmete noch einmal kräftig durch und setzte sich dann die Ray-Ban auf. Fast augenblicklich drang ihm der würzige Duft von Pinien in die Nase. Telamon öffnete die Augen und erschrak. Er befand sich nämlich nicht wie erwartet an Bord der Eudora. Auch von seinen Gefährten und den liebreizenden Amazonen fehlte jede Spur. Stattdessen umgaben ihn nun weiße einstöckige Häuser mit breiten Kolonnaden. Ein Softwarefehler musste dafür verantwortlich sein, dass er mitten in der Stadt abgesetzt worden war. Telamon versuchte gerade die Richtung zum Hafen ausfindig zu machen, als eine vertraute Gestalt auf ihn zutrat.
»Da seid ihr ja«, rief die junge Frau freudig. »Wir haben überall nach euch gesucht, seit Stunden.«
Es war die hübsche Amazone, die ihm den Kranz ins Haar gesteckt hatte.
»Mich gesucht?« fragte Telamon verwirrt. »Ich verstehe nicht.«
»Für Erklärungen bleibt jetzt keine Zeit«, erwiderte die Amazone. »Es ist schon sehr spät. Wir müssen uns beeilen, wenn wir noch rechtzeitig ankommen wollen.«
Bei diesen Worten ergriff sie seinen Arm und zog ihn mit erstaunlicher Kraft mit sich mit.
»He, nicht so schnell«, protestierte Telamon. »Wohin bringt ihr mich? Und wo sind Herakles und meine anderen Gefährten?«
Seine Führerin machte sich nicht die Mühe, sich zu ihm umzudrehen. »Sie sind schon längst auf Aretias. Nun sputet euch. Oder soll das Fest ohne uns anfangen?«
»Fest? Von welchem Fest sprecht ihr?«
Nun warf ihm die Schöne doch einen kurzen, ungläubigen Blick zu.
»Ich spreche natürlich von der heiligen Feier zu Ehren unserer großen Göttin, vom Fest der grauen Mondin.«
Obwohl Telamon noch dutzende Fragen auf der Seele brannten, schien überdeutlich, dass seine Begleiterin zu keiner weiteren Erklärung bereit war. Tief in Gedanken versunken, ließ er sich durch das Gewirr der Straßen lenken. Konnte es tatsächlich sein, dass das Spiel in seiner Abwesenheit weitergelaufen war? Dass die virtuellen Figuren im Bewusstsein seines Fehlens gehandelt hatten? Er grübelte noch immer über eine mögliche Erklärung, als die Straße plötzlich in einem weiten Platz mündete, der den Blick auf den Hafen freigab. Nur ein einziger schlanker Segler war noch am Pier verteut.
»Seht ihr?« rief seine selbsternannte Hostess aufgeregt. »Wir sind die Letzten.«
Wortlos empfing die Bootsbesatzung ihre Passagiere. Die Amazonen kappten augenblicklich die Taue und stellten das Segel in den Wind. Da die Fahrt nun stromabwärts verlief, glaubte Telamon, förmlich über den Thermodon zu fliegen. Schon nach kurzer Zeit war die im Abendlicht glühende Stadt hinter einer Flussbiegung verschwunden.
»Kommt und setzt euch«, forderte ihn seine Führerin auf. Sie hatte es sich auf einem Lager aus Fellen und Kissen nahe am Bug bequem gemacht. Obstschalen und Weinkaraffen umrahmten sie. Als er immer noch zögerte, hob sie ihm einen Weinkelch entgegen.
»Stillt euren Durst, Telamon von Aegina. Es besteht kein Grund mehr zur Eile. Ab jetzt ist die Reise nur noch von der Strömung, dem Wind und dem Geschick unserer Bootsfrau abhängig. Telamon löste sich von der Reling, verharrte aber zwei Schritte vor der Sitzenden.
»Ich pflege nicht, mit Fremden mein Glas zu erheben«, sagte er. »Ihr kennt meinen Namen, ich aber den euren nicht. Mit wem habe ich das Vergnügen, diese unerwartete Bootspartie erleben zu dürfen?«
Schamvoll senkte die junge Frau ihren Blick. »Verzeiht mir mein grobes Versäumnis. Ich heiße Aella und ich bin die zweite Beraterin der Königin.«
»Aella, was für ein schöner Name!«
Telamon ergriff den Kelch und ließ sich im Schneidersitz dicht neben ihr nieder.
»Dann, allerliebste Aella, lasst uns auf eine erholsame Fahrt und ein rauschendes Fest anstoßen.«
Sein Angebot wurde ohne Zögern angenommen. Mit elegantem Schwung ließ Aella ihren Kelch gegen den seinen klirren.
»Euer Wunsch, mein höchstverehrter Telamon, wird gewiss in Erfüllung gehen«, antwortete sie.
Ihre smaragdgrünen Augen blitzten ihn dabei durch einen kastanienfarbenen Wasserfall wilder Locken hindurch an. »Katzenaugen«, dachte Telamon. Es waren geheimnisvolle Augen, die gleichsam verlockend und gefährlich schienen. »Haben Sie den Mut, sich den Amazonen zu stellen?« »Aber ohne Frage.« Er setzte den Becher an und leerte ihn in einem Zug. Der süße Wein und Aellas Nähe ließen Telamon bald alles um ihn herum vergessen. So bemerkte er auch nicht das stärker werdende Schlingern des Bootes, als es wenig später wieder der Küste entlang über die Wogen des Pontischen Meeres segelte.
»Noch etwas Gebäck, mein tapferer Held?«
Aella reichte ihm eine Schale, die mit Honigpistazien, Mandel- und Korinthenoblaten gefüllt war.
»Gerne«, antwortete Telamon, »mir steht der Sinn nach jeder Form von Süße.«
Bei diesen Worten streichelte er ihr sanft über die Hand. Aella zog die Schüssel sofort wieder zurück.
»Na, na, na«, tadelte sie ihn spielerisch. »Zu viel Süße kann leicht den Magen verderben. Ihr solltet es daher besser bei Wein, Obst und Gebäck belassen, bis zum Fest jedenfalls.«
»War dies ein Versprechen?«
Stumm flehte Telamon, Aiolos und alle übrigen Windgötter um Beistand an, damit sie das Boot so schnell wie möglich an sein unbekanntes Ziel brachten. Die Dämmerung wollte bereits der Nacht weichen, als sich allmählich der Umriss einer Insel vom dunklen Hintergrund des Horizonts abzeichnete. Wie ein schwaches Elmsfeuer schwebte ein wabernder, gelblicher Schimmer darüber.
»Wir sind da«, stellte Aella lakonisch fest. »Aretias erwartet uns.«
Gebannt starrte Telamon auf das winzige Eiland, das sich nun wie ein flacher, leicht gewölbter Diskus aus den Wellen erhob. Je näher sie kamen, umso kräftiger wurde das Leuchten. Es waren Feuer. Die Feiernden mussten Tausende von Fackeln überall auf der Insel entzündet haben, und dann nahm er auch Töne wahr. Dumpfe Trommeln, sowie Flöten und Oboen, deren Klänge sich zu wilden, hypnotischen Rhythmen vereinten. Boote jedweder Bauart säumten das Ufer. Geschickt manövrierten sie zwischen dem schwankenden Wald aus mächtigen Seglern und kleineren Triremen, Piroggen und Barken hindurch und machten an einem schmalen Kai fest.
Aella reichte Telamon die Hand. »Folgt mir«, sagte sie. »Die graue Mondin ruft nach euch.«
Hand in Hand folgten sie einem schmalen Pfad, der zu beiden Seiten von Fackeln und Lampions erhellt wurde. Immer lauter schwoll das Staccato der Trommeln vor ihnen an. Als das Paar eine kleine Anhöhe erreichte, bot sich ihm ein atemberaubendes Szenario. Sie blickten auf eine ovale Ebene hinab, die im Licht von unzähligen Feuern gleißend hell erstrahlte. Um eine etwa 15 Fuß große Statue hatten die Feiernden einen riesigen Kreis gebildet. Inmitten des großen Reigens erkannte man mehrere kleinere Kreise, deren Tänzer sich abwechselnd mal nach rechts, dann wieder nach links wandten. Telamon entdeckte nirgendwo einen Mann. Der Anblick war verstörend und aufreizend zugleich. Viele der Amazonen hatten sich ihre Chitons von den Schultern gestreift und tanzten mit freiem Oberkörper. Andere waren sogar völlig nackt. Mit einem Jauchzen zog Aella ihren verwirrten Begleiter auf den Festplatz, wo sie schon bald ein Teil der wogenden Menge wurden. Während sie sich im Rhythmus drehten, konnte Telamon einen genaueren Blick auf die Statue werfen.
Auf einem Steinpodest ragte eine überlebensgroße Amazone vor ihnen auf. Die Figur musste aus Eisen oder einem ähnlichen Metall gefertigt sein, da sie matt schimmerte. Die schlanke Frau trug eine Kampfrüstung mit Leder- und Metallbesatz und hielt jene typische Halbmondlanze in den Händen. Ihr Kopf wurde durch einen flachen Helm geschützt. Mit einem kalten Lächeln blickte sie über die Schar ihrer Untertanen hinweg. Etwas war merkwürdig mit diesem Gesicht. Noch bevor er die Ursache benennen konnte, zog ihn Aella weiter in die Mitte des Reigens. Sie wurden Teil eines kleinen Kreises, bis sich Telamon plötzlich in dessen Mitte wiederfand. Aella drängte sich immer enger an ihn, ihre Haare nun ein Wirbel gorgonenhafter Locken. Ohne Vorwarnung umfasste sie seine Hüfte und ließ sich mit ihm zu Boden fallen. Während Telamon auf dem Rücken zu liegen kam, kniete sie mit aufreizend gespreizten Schenkeln über ihm. Noch bevor der verblüffte Mann nach Luft ringen konnte, schob sie ihm ihre Zunge tief in den Mund. Gleichzeitig riss sie Telamon das Hemd vom Körper. Ihr Chiton war längst bis zum Gürtel gerutscht. Für einen kurzen Moment wollte Telamon aufbegehren, doch dann überließ er sich den animalischen Instinkten seines Körpers. Wie zwei kopulierende Wildkatzen wälzten sie sich im Staub. Ihr Stöhnen vermengte sich mit den Rufen und Schreien der Menge und gipfelte in einem orgiastischen Kanon der Lust. Dann war es mit einem Mal still. Nur die harten Rhythmen der Trommeln dröhnten noch unablässig im Hintergrund. Aella stand breitbeinig über ihm und lächelte. Ihr halbnackter Körper war mit Schweiß und Staub bedeckt. Als sie sprach, lag ein triumphierendes Glitzern in ihren Smaragdaugen. »Die große Göttin hat deine Gabe angenommen«, rief sie mit weit ausgebreiteten Armen. »Die graue Mondin erfreut sich an deinem Opfer, und so soll dir als Dank das größte Geschenk bereitet werden. Noch heute sei es dir erlaubt, an Tanakshis Seite zu sitzen.« Von allen Seiten intonierte die Menge den Namen der grauen Göttin. »Tanakshi! Tanakshi! Tanakshi!« Als Telamons Blick auf die große Statue über ihm fiel, begriff er plötzlich, was an ihrer Erscheinung nicht stimmte. Seltsamerweise waren es nicht die Köpfe von Herakles und Peleus, die nun auf den Spitzen ihrer Lanze steckten, sondern ihr Helm, der ihn beunruhigte. Aus nächster Nähe erkannte er, dass es sich überhaupt nicht um einen Helm handelte. Das, was auf dem Kopf der Göttin metallisch glänzte, war eine künstliche Hirnschale, die mit Nieten oder Schrauben am Schädel befestigt worden war. Ähnliche Bauteile fanden sich auch an allen Extremitäten. Die graue Mondin war gar keine Göttin, sondern ein Cyborg, vielleicht sogar ein Replikant. Ein unentschuldbarer Softwarefehler, dachte er. Biokybernetik in der Antike, einfach absurd. Auch als Aella eine Halbmondlanze in weitem Bogen über ihm ausholte, dachte er nicht an einen fetten Gallier, der ihm vielleicht helfen könnte. Telamon war vor Erstaunen die Existenz seines Codewortes vollkommen entfallen. Und so war das Letzte, was Peter Jaden Hollis in dieser und jeder anderen Welt sah, das kühle Lächeln einer unbarmherzigen Cyber-Amazone.